SRF 1.
Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Die Mieten in der Schweiz sind zu hoch, sagt die Präsidentin des Mieterinnen- und Mieterverbandes.
Das geht es nicht. Mit tieferen Zinsen sollten auch die Mietzinsen runtergehen.
Also doch, Kinderpornografie konsumiert. Der frühere Bundestagsabgeordnete Sebastian Idati gesteht. Estland nach den Parlamentswahlen. Wie reagiert jetzt die russische Minderheit? Warum ziehen deutsche Jugendliche in den Dschihad? Die Religionslehrerin Lamia Kador versucht, Antworten zu finden.
Diese Jugendlichen denken wirklich oder sie fühlen sich als Opfer, aber die Fremdwahrnehmung ist immer, Täter zu sein. Und das ist eine Zerrissenheit. Ich spüre die zum Teil ja auch.
5 ihrer ehemaligen Schüler zogen in den Krieg. Ein Gespräch mit der jungen Religionswissenschaftlerin und Buchautorin im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
Für die Mietzinse in der Schweiz ergibt sich zurzeit grundsätzlich kein Anspruch auf Senkung. Der hypothekarische Referenzzinssatz bleibt bei 2%, wie das Bundesamt für Wohnungswesen bestätigt. Es rechnet damit, dass der Referenzzinssatz im Juni unter 2% sinkt. Und auch der Schweizerische Hauseigentümerverband hält das für wahrscheinlich. Der Prozess gegen den früheren deutschen Bundestagsabgeordneten Sebastian Idati ist eingestellt worden. Idati hat zugegeben, Kinderpornografie aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Sein Verteidiger bestätigte die Vorwürfe vor dem Landgericht Verden im Bundesland Niedersachsen. Sein Mandant bereue die Taten. Das Geständnis war die Voraussetzung dafür, dass das Verfahren eingestellt werden konnte. Idati muss nun 5'000 Euro an den Kinderschutzbund Niedersachsen zahlen. Die irakische Armee und schiitische Milizionäre haben eine Offensive begonnen, um die Terrororganisation Islamischer Staat aus der Stadt Tikrit zu vertreiben. Die Bodentruppen werden durch irakische Kampfflugzeuge unterstützt. Die sunnitischen IS-Kämpfer kontrollieren weite Teile der nordirakischen Provinz Salahuddin, unter anderem eben auch die Hauptstadt Tikrit. Bundesrat Didier Burkhalter hat bei der Eröffnung der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf den Terrorismus angeprangert. Dieser müsse an der Wurzel gepackt werden, denn er bedrohe die Werte der demokratischen Gesellschaft und die Menschenrechte. Gleichzeitig rief Burkhalter dazu auf, tolerant zu sein gegenüber verschiedenen Lebensformen. Zur 28. Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf werden rund 85 Außenminister und Vizeaußenminister erwartet. Die Sitzung dauert bis Mittwoch. In der Zuger 6-Affäre ist die Analyse einer Haarprobe der 34-jährigen Lokalpolitikerin negativ ausgefallen. Gemäss Angaben des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich konnten keine narkotisierend wirkenden Stoffe nachgewiesen werden. Es gebe also keine Hinweise darauf, dass die Frau betäubt worden sei, schreibt die Zuger Polizei. Zuvor waren bereits Blut- und Urinproben ausgewertet worden. Auch dort wurden keine Narkosemittel gefunden. Die Strafuntersuchung wird fortgesetzt. Die 34-Jährige hatte angegeben, Ende Dezember an einer Wahlfeier von einem Politikerkollegen vergewaltigt worden zu sein. Der Mann habe ihr K.O.-Tropfen verabreicht. Der Zürcher Regierungsrat muss die Erreichbarkeit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde nicht weiter überprüfen. Der Kantonsrat hat einen Vorstoß von Grünen und CSP abgelehnt. Sie wollten wissen, wie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde organisiert werden müsste, damit sie auch über die Fest- und Feiertage erreicht werden könnte. Anlass für den Vorstoß war das Familiendrama vom Neujahrstag im zürcherischen Flach. Damals tötete eine 27-jährige Mutter ihre beiden Kinder. Ski. Die Österreicherin Anna Fenninger gewinnt den Weltcup Super-G im bulgarischen Bansko. Zweite wird die Slowenin Tina Maase, dritte die Amerikanerin Lindsay Vonn. Beste Schweizerin ist Lara Gut auf Rang 10. Das Wetter? Am Nachmittag bleibt es windig und zeitweise nass. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 800 Meter. Im Westen und Süden gibt es etwas Sonnenschein. Morgen setzt sich trockenes und teilweise sonniges Wetter durch. Die Temperaturen erreichen 7 Grad im Norden und 12 Grad im Süden.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Dafür haben die Angestellten kein Gehör. Der Hörgerätehersteller Sonova streicht Stellen in der Schweiz. Und der Franken ist nicht allein schuld. Im Irak testet die Regierung die Stärke ihrer Armee und sie testet die Loyalität der Bevölkerung um Tikrit. Blühen bei ihnen schon Schneeglöckchen und der Haselstrauch? Dann aufgepasst, die Forschung braucht genau sie. Zuerst aber zur Forderung für günstigeres Wohnen. Die Mieten sind zu hoch, das sagt der Schweizer Mieterinnen- und Mieterverband und verweist auf die tiefen Hypothekarzinssätze. Die sinken zwar laufend, aber schlagen nicht auf die Mietzinsen durch. Max Ackermann.
Vieles wird immer teurer, auch die Mieten. Dabei müssten die eigentlich deutlich billiger sein als noch vor 5-6 Jahren, findet die Tessiner SP-Nationalrätin Marina Caropio, Präsidentin des Schweizer Mieterinnen- und Mieterverbandes.
Seit 2008 haben sich die Zinssätze auf den Hypothekenmarkt fast halbiert, aber davon haben nur ein Drittel der Mieterinnen und Mieter profitiert oder gar nicht ein Drittel, ungefähr 20%. Das geht es nicht. Mit tieferen Zinsen sollten auch die Mietzinsen runtergehen.
Alle 4 Monate berechnet das Bundesamt für Wohnungswesen die Grundlage für die Mietzinse. Hätten die Hauseigentümer alle Senkungen des Referenzzinssatzes an die Mieter weitergegeben, müsste heute die durchschnittliche Wohnungsmiete rund 250 Franken pro Monat tiefer sein als 2009.
Das ist natürlich eine Milchbüchli-Rechnung.
Ärgert sich Ansgar Gmür, Direktor des Hauseigentümerverbandes. In der Schweiz gäbe es noch immer sehr viele, sehr günstige Wohnungen.
Da ist also nicht so viel ins Portemonnaie der Vermieter eingeflossen, wie da behauptet wird. Und die Vermieter haben auch noch andere Kosten, wie Unterhalt, Investitionen, Gebühren und so weiter.
Im Übrigen stünden 46'000 Wohnungen in der Schweiz leer, wenn auch vielleicht am falschen Ort. Mit etwas Flexibilität fände man aber durchaus bezahlbare Wohnungen. Für Marina Caropio geht diese Argumentation völlig an der Wirklichkeit vorbei. Gerade in städtischen Agglomerationen, dort wo die Arbeitsplätze sind, seien die Wohnungsnot gross und die Mietzinse hoch. Mindestens die gesetzlich vorgeschriebenen Senkungen müssten weitergegeben werden.
Wir fordern auch die Mieter und Mieter, das zu verlangen, schon jetzt, wenn das sie noch nicht gemacht haben. Aber wir fordern auch die Vermieter, dass sie die soziale Verantwortung übernehmen und dass sie auch machen die Recht, weil das ist wirklich ein Recht, von dem der Mieterinnen und Mieter profitieren sollen.
Bei den Hauseigentümern aber sieht man keinen Handlungsbedarf. Der Referenzzinssatz bleibe vorerst ja stabil. Sollte er dann, wie erwartet, anfangs Juni weiter sinken, würde aber auch HIV-Direktor Ansgar Gmür Mietzinssenkungen empfehlen.
Ein Mieter ist ein Kunde und den soll man so behandeln. Und wenn der Anspruch ausgewiesen ist, dann soll man entgegenkommen und dann auch die entsprechenden Mietzinssenkungen vornehmen.
Beim Mieterverband hört man die Botschaft, so richtig glauben aber will man sie nicht. Viele Mieter würden eben auch aus Angst vor Kündigungen ihren Anspruch auf Mietzinssenkungen nicht einfordern, klagt Marina Caropio.
Deshalb fordern wir auch die Mieterinnen und Mieter an uns zu wenden. Wir werden sie helfen, wenn sie Hilfe brauchen, um diese Mietzinssenkung zu haben.
Diese Mietzinssenkungen können gross sein. Für jedes Viertelprozent, das der Referenzzinssatz sinkt, sollten die Mietzinse ja 3% günstiger werden. Wer vor 2 Jahren also noch monatlich 2'000 Franken für seine Wohnung bezahlt hat, sollte sie diesen Sommer 120 Franken günstiger kriegen.
Max Ackermann. Und hier noch eine wichtige Meldung von der Straße. SRF Verkehrsinfo von 12.40 Uhr. In der Zentralschweiz ist auf der A2 Richtung Tessin der Selisbergtunnel zurzeit wegen technischen Problemen gesperrt. Sonova, der weltgrößte Hörgerätehersteller, verlagert einen Teil seiner Produktion ins Ausland. Am Hauptsitz im zürcherischen Stäfer fallen deswegen 100 Stellen weg. Eine Reaktion auf den Frankenschock von Mitte Januar. Ja, aber nicht nur das, sagt das Management. Von Krisenstimmung wegen des starken Frankens könne keine Rede sein bei Sonova. Jan Baumann.
Die rund 1100 Beschäftigten in der Schweiz hören es wohl nur ungern. Zu hiesigen Löhnen Hörgeräte herstellen ist teuer. Zu teuer, findet Konzernchef Lukas Braunschweiler, nicht zuletzt wegen des Frankenschocks nach der Preisgabe des Euro-Mindestkurses im Januar.
Das hat sich natürlich etwas akzentuiert nach dem Entscheid der Nationalbank am 15. Januar, nachdem sich dann auch in der Folge der Schweizer Franken massiv verstärkt hat.
Und das ist schlecht für die gewünschte Steigerung des Gewinns. Heute beschäftigt Sonova gut 10% der rund 10'000 Angestellten in der Schweiz. Dagegen fallen 20% aller Kosten im Hochlohnland Schweiz an. Also verlagert der Konzern einen noch größeren Teil der Produktion ins kostengünstigere Ausland, nach China und Großbritannien. Zudem friert Sonova dieses Jahr die Löhne für alle Schweizer Mitarbeitenden ein. Aber nicht nur das. Gleichzeitig macht der weltgrößte Hörgerätehersteller einen weiteren Expansionsschritt. Er übernimmt das relativ kleine, familiengeführte Handelsunternehmen für Hörgeräte Hansaton in Hamburg. Der Vertrieb im deutschen Markt wird dadurch gestärkt, was zusätzlichen Umsatz bringen soll. Die Investoren freut's. Die Sonova-Aktien haben heute Vormittag 2% zugelegt. Wie immer reagiert die Börse positiv auf Maßnahmen zur Kostensenkung.
So hoch ist die Wahlbeteiligung in Estland selten. Fast 64% wollten bei der Parlamentswahl mitentscheiden. Die Wahl stand denn auch unter dem Eindruck der Ukraine-Krise. Das wichtigste Thema: die Außen- und Sicherheitspolitik und die Angst vor dem großen Nachbarn Russland. Die bisherige Regierung ist für eine stärkere NATO-Präsenz im Land, die Zentrumspartei dagegen für mehr Dialog mit Moskau. Frage an unseren Korrespondenten Bruno Kaufmann. Die prowestliche Regierungspartei verliert 3 Sitze und bleibt stärkste Kraft. Die russlandfreundliche Zentrumspartei wird zweitstärkste Kraft. Was sagt das Resultat aus über die Stimmung im Land?
Ja, das Resultat der Parlamentswahlen in Estland ist wirklich sehr repräsentativ, muss man sagen, weil einerseits natürlich sehr viele Menschen mit dem Kurs der Regierung zufrieden ist oder auch dieser Ausrichtung nach Westen zur EU, und das spiegelt sich auch in dieser Zustimmung für diese Parteien, und auf der anderen Seite, dass es eben auch wirklich Bevölkerungsschichten gibt, die nicht so profitiert von dieser Entwicklung. Das sind vor allem ältere Menschen, Menschen, die im Osten des Landes leben, und die haben natürlich von der Zentrumspartei, von deren Forderungen nach einer Erhöhung des Mindestlohnes zum Beispiel, die haben das unterstützt, und das ist eben rund ein Drittel der Wählerschaft.
Sie sind zurzeit in Estland unterwegs. Ist es auch das, was Sie im Land spüren?
Ja, es ist ganz klar. Es gibt verschiedene Gesichter in diesem Land. Einerseits natürlich sozusagen das gemütliche, schöne Estland, das mittelalterliche, das man eben auch vor allem von den Touristen her sieht, von vielen nordischen Touristen. Das ist auch etwas, was man eigentlich fast das Gefühl hat, es ist ein nordisches Land geworden. Auf der anderen Seite gibt es viel Modernes, viel Zukunftsgerichtetes, auch fast ein bisschen Cooles, was an westliche Städte erinnert. Und dann aber auf der dritten Seite wirklich diese Teile, die eben sowjetisch wirklich noch aussehen, wo eben die Menschen leben wie vor 30, 40 Jahren. Und das sind natürlich vor allem auch dort die Teile, in denen die russischsprachigen Esten leben.
Wenn wir gleich bei dieser Gruppierung sind, ein Viertel der Bevölkerung rund gehören dieser russischen Minderheit an. Gibt es da Spannungen in der Gesellschaft angesichts dieser Ereignisse in der Ukraine?
Ja, es gibt Spannungen, wobei der Ausgangspunkt eigentlich in Estland immer sehr positiv war. Schon vor 25 Jahren, als die Unabhängigkeit auf der Tagesordnung stand, waren sowohl Esten wie auch Russischsprachige sehr für diese Unabhängigkeit, und daran hat sich eigentlich wenig geändert. Und das hängt damit zusammen, dass Estland nie einen Zickzackkurs gefahren ist. Man ist auf einen liberalen, freiheitlichen Kurs eingestiegen. Man hat auch wirtschaftlich eben Vorteile, die es eben kaum in einem anderen Teil der ehemaligen Sowjetunion gibt, und deshalb sind auch viele Russen weiterhin für diese Entwicklung. Man muss es eben aber auch heute in dieser geopolitischen Lage sehen, dass eben die verschiedenen Wahrnehmungen deutlich wären. Und hier rächt sich ein bisschen, dass die estnische Regierung wenig, sagen wir, in den Dialog mit den Russischsprachigen gesetzt hat. Es gibt zum Beispiel keinen estnisch-russischsprachigen Fernsehsender. Diese Menschen schauen also russisches Fernsehen und hier werden jetzt die Spannungen deutlich. Und das hat in den letzten Tagen und Wochen sicher hier für viel auch Nervosität gesorgt.
Wenn wir jetzt den Blick in die politische Zukunft wagen, klar scheint bisher nur, dass die Regierungspartei nicht mit dieser prorussischen Zentrumspartei regieren will. Was heißt denn das? Mit wem gehen Sie dann sonst mit?
Ja, sie kann mit den anderen Parteien, die jetzt in das Parlament gekommen sind, zusammen regieren. Es bieten sich da zwei neue Parteien in der Mitte an. Es wird also kein Problem sein, hier eine Mehrheit zu finden. Auf der anderen Seite hat man eben mit der Zentrumspartei eine ganz interessante Kraft. Sie ist eigentlich nicht eigentlich pro-russisch oder russisch ausgerichtet. Sie ist die Partei des Bürgermeisters von Tallinn, Edgar Savisaar, der vielmehr auch als integrative Figur figuriert, der eigentlich mit gewissen Aussagen immer wieder für Aufsehen sorgt, aber andererseits eben auch dafür sorgt, dass zum Beispiel keine russischsprachigen Scharfmacher jetzt politisch punkten konnten. Er wird also einerseits gefürchtet und eben nicht in die Regierung einbezogen, aber andererseits auch geschätzt, dass er eben diese Befriedung, auch diese Unaufgeregtheit, die es eben in Estland heute trotz allen Spannungen gibt, aufrechterhalten kann.
Sagt unser Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann im Rendezvous. Er hat es also getan. Der ehemalige Abgeordnete der deutschen SPD, Sebastian Edati, hat Kinderpornografie im Internet besorgt und auf seinen Laptop geladen. Der in Deutschland sehr stark beachtete Prozess gegen Sebastian Edati endet mit diesem Geständnis, noch bevor er richtig angefangen hat. Kaspar Selg über die Zusammenhänge im Fall und Polizskandal Sebastian Edati.
Sebastian Edati war bis vor einem Jahr eine zentrale und sehr anerkannte Figur im Berliner Politikbetrieb. Edati war spezialisiert auf Innenpolitik und Rechtsfragen. Vor allem leitete er den Untersuchungsausschuss über die Verbrechen der NSU-Bande und leistete in dieser Funktion gewaltige Arbeit, die von allen Seiten neidlos anerkannt wurde. Bis zum 6. Februar letzten Jahres, als er zur allgemeinen Verblüffung ohne Angabe eines Grundes sein Abgeordnetenmandat niederlegte. 3 Tage später wurde bekannt, dass die Polizei seine Wohnung durchkämmte auf der Suche nach kinderpornografischem Material. Das geschah vermutlich rechtswidrig, weil Edatis Immunität zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgehoben war. Es hätte auch nicht öffentlich werden dürfen. All das änderte aber nichts an der Tatsache, dass Edati natürlich sofort zur politischen Unperson wurde. Ein Politiker, der kinderpornografisches Material konsumiert, ist nicht tragbar. Es änderte vor allem nichts am Skandal, der sich in der Folge entwickelte. Der drehte sich um die Frage, wer hat die vertraulichen Angaben über diese Untersuchung wann wem weitergegeben. Prominentestes Opfer dieser Diskussion wurde der frühere Innenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, welcher schon im Herbst 2013 von den Vorwürfen gegen Edati informiert war und seinerseits den SPD-Chef Gabriel ins Vertrauen zog. Friedrich musste schließlich die Regierung verlassen, weil er offensichtlich ein Amtsgeheimnis verletzt hatte. Der Rest der Diskussionen, die bis heute nicht beendet sind, dreht sich um die Frage, wer innerhalb der SPD anschließend Edati selber gewarnt hat und ihm damit die Möglichkeit verschaffte, Beweismaterial zur Seite zu räumen. Hier steht vor allem der SPD-Fraktionschef Oppermann unter Druck. Für Edati ist der Fall mit dem heutigen Entscheid abgeschlossen. Die Diskussion um die politischen Verantwortlichkeiten wird weiter dauern.
Es soll ein Test werden für die irakische Armee. Die Frage ist, schafft es die irakische Armee, die Terrormiliz des IS aus einer großen Stadt zu vertreiben, aus Tikrit? Von 3 Seiten her werden die Extremisten angegriffen, am Boden, dazu aus der Luft mit Kampfjets und Helikoptern. Ich fragte die Journalistin und Irak-Kennerin Inga Rock, ist die Lage um und in Tikrit, wie ist die? Was wissen Sie zurzeit?
Also man weiß, dass um die 30.000 Soldaten, Polizisten an die Terroreinheiten auf dem Vormarsch sind. Und laut irakischen Medienberichten von heute Morgen gibt es die ersten Erfolge. Es sollen erste Stellungen rund um Tikrit eingenommen worden sein.
Die USA haben eine Großoffensive angekündigt für April. Da soll dann die Stadt Mosul dem IS entrissen werden. Ist diese Offensive um Tikrit jetzt Teil dieser Offensive und auch Teil dieser Strategie?
Was die Mosul-Offensive anbelangt, da haben die Amerikaner inzwischen einen Rückzieher gemacht und haben gesagt, naja, vielleicht im Herbst, es müssen erst die Armeeeinheiten aufgebaut werden. Aber die Einnahme von Tikrit, sollte sie gelingen, ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt einen Angriff auf Mosul in Erwägung ziehen zu können. Weil bevor dieser Angriff auf diese große Stadt im Norden des Iraks beginnen kann, muss das Gebiet um Mosul herum unter Kontrolle gebracht werden. Es müssen dem IS die Rückzugswege abgeschnitten werden. Und da ist Tikrit eine wichtige Voraussetzung dafür.
Offenbar machen bei dieser Offensive auch Kämpfer von sunnitischen Stämmen mit. Das meldet zumindest die irakische Armee. Wie wichtig ist das, dass diese sunnitischen Stämme mitmachen?
Das wäre sehr wichtig, weil der IS bezieht seine Stärke teilweise daraus, dass die Sunniten entweder wegschauen oder ihn auch direkt unterstützen. Und als der IS im vergangenen Juni Tikrit eingenommen hatte, hatte er auch Unterstützung von Stammesangehörigen bzw. Unterstützern des ehemaligen Saddam-Regimes. Aber wie viele Stammesangehörige sich nun wirklich an diesem Angriff auf Tikrit beteiligen, ist schwer abzusehen. Also ich habe bisher nichts dafür gesehen, das darauf hinweist, dass es einen großen sunnitischen Aufstand, nennen wir es mal so, gegen den IS in Tikrit gäbe.
Kann man also sagen, der IS im Irak kann nur besiegt werden, wenn sich die Schiiten und die Sunniten zusammentun?
Auf lange Sicht auf jeden Fall. Um tatsächlich langfristig eine politische Lösung und eine Befriedung des Landes zu erreichen, muss die schiitisch dominierte Regierung die Sunniten gewinnen. Sie muss die Stammesangehörigen gewinnen, die ihr doch misstrauen.
Das heißt zusammengefasst gesagt, wie wichtig ist, dass die Einnahme von Tikrit diesmal gelingt?
Es ist vor allen Dingen wichtig, welches Signal die Regierung setzt. Ministerpräsident Abadi hat gesagt gestern Abend, das ist die letzte Chance für die Sunniten in der Region um Tikrit, und er hat ihnen eine Amnestie versprochen, sollten sie sich gegen den IS erheben. Und dass er dieses Versprechen tatsächlich auch umsetzt, das wird ein wichtiges Signal für den Irak und im Kampf gegen den IS aussenden.
Sagt die Irak-Kennerin und Journalistin Inga Rock im Rendezvous. Und nun von Asien nach Afrika. In Darfur, in der Region im Westen des Sudans, herrscht seit 12 Jahren faktisch Krieg mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen. Was als Aufstand von Rebellengruppen gegen die Zentralregierung in Khartoum begann, ist nun ein Flächenbrand mit zig Rebellengruppen auf der einen Seite und der Regierung auf der anderen Seite. Monika Oetli ist soeben aus dem Sudan zurückgekehrt und hat dort, in der Hauptstadt Khartoum, mit verschiedenen Leuten über die Gründe dieses lange dauernden Konflikts gesprochen.
Nach Hunderttausenden Toten und Millionen Menschen auf der Flucht sei eines wohl offensichtlich, glaubt Ashraf Aysa von der UNO-Friedenstruppe für Darfur. Eine Lösung mit Waffen ist nicht möglich. Doch auch eine Friedenslösung am Verhandlungstisch ist nicht in Sicht. Zu zersplittert sind die Konfliktparteien, zu widersprüchlich ihre Machtansprüche, zu groß ihr Hunger auf die enormen Ressourcen, auf Land, Wasser, Öl oder Gold. Der Darfur-Konflikt begann mit der Rebellion von militanten Gruppierungen, die sich von der Zentralregierung in Khartoum vernachlässigt fühlten. Die Regierung von Omar al-Bashir schlug zurück, ließ Dörfer bombardieren und setzte die berüchtigten Reitermilizen, die Janjaweed, auf die Bevölkerung an. Deren Massaker, Massenvergewaltigungen und Massenvertreibungen waren so barbarisch, dass die UNO von Völkermord sprach und 2007 die weltweit größte Friedenstruppe, die 30.000 Mann starke UNAMID, losschickte. Doch das Morden ging weiter. Die Vertreibungen erreichten im letzten Jahr ihren traurigen Höhepunkt mit 430.000 neuen Flüchtlingen allein 2014.
Really the main challenge is,
es fehlt einfach am Willen aller Beteiligten, Frieden zu schließen.
The parties to the conflict to make peace.
Das sagt Ashraf Aysa, der Sprecher der UNAMID, die sich neben dem Schutz der Bevölkerung auch die Förderung von Versöhnungsprozessen zur Aufgabe gemacht hat, also die Mediation zwischen den lokalen Behörden, Kämpfern, Regierungsvertretern, Flüchtlingen. Zahlreiche Versöhnungskonferenzen sind ergebnislos versandet. Auch der jüngste Anlauf stockt. Weil sich die Rebellengruppen uneinig seien, weiß Machoub Mohamed Salih. Salih ist wohl der geachtetste Journalist im Sudan. Mit seinen weit über 80 Jahren kennt er all die freien und unfreien Phasen im Land, auch den Bürgerkrieg in Darfur bis hin zum jüngsten Versöhnungsangebot.
Some of the rebels have accepted it and joined the government. Others are did not accept it.
Manche Rebellen haben das Friedensangebot akzeptiert, manche kämpfen weiter gegen die Regierung, die Aufständischen sind zersplittert in viele kleine Milizen, die aus Eigennutz Krieg führen. Dabei wäre eine solche Lösung dringendst nötig, nicht nur für die Menschen in Darfur. Der Konflikt sei längst ein panafrikanisches Problem, warnt UNAMID-Sprecher Aissa.
The availability of small arms across the continent has been a contributing factor.
Die vielen Waffen auf dem afrikanischen Kontinent verlängern den Konflikt. Waffenhandel ist ein Multimilliardengeschäft. Das muss regional und kollektiv angegangen werden. Sonst könnte der Konflikt von Darfur leicht in eine andere Region von Afrika übergreifen.
The conflict may abate in this part of Darfur and then intensify in another part of Africa.
Ein von der UNO eingesetztes Expertengremium warnte dieser Tage noch vor einer weiteren Gefahr. Darfur könnte potenziell fruchtbarer Boden für den Einfall von Islamisten sein, so die Experten wörtlich, mit länderübergreifenden Aktivitäten nach Libyen, Mali, Niger und der Zentralafrikanischen Republik.
Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Natur aus? Blühen die Pflanzen in der Schweiz wirklich früher und verhalten sich die Tiere anders? Um dies festzustellen, braucht die Universität Bern viel Personal. Seit dieser Woche spannt sie deshalb Hobbyforscherinnen und Hobbyforscher ein, die beispielsweise auch besonderes Wetter dokumentieren. Beim Projekt opennature.ch soll also die Bevölkerung mithelfen, den allfälligen Klimawandel zu dokumentieren. Michael Sali.
Tis Ruttishauser vom Geografischen Institut der Universität Bern überträgt seine jüngst gemachte Beobachtung ins Internetprotokoll.
Dann rufe ich jetzt dieses Pflanzenkapitel auf und in einem ersten Schritt kann ich eingehen, was ich sehe. Und da wähle ich den Haselstrauch aus. Jetzt geht es eben um die Blüte, kann ich angeben. Und ich kann auch angeben, wie viele Kätzchen geblüht haben auf dem Weg. Und das hat wirklich aus dem ganzen Busch Strauch raus, hat das gestäubt.
Was immer Naturfreunden aufgefallen ist, können sie auf einer Internetseite der Uni Bern und der ETH detailliert hinterlegen. Wann welcher Busch ausschlägt, wann welche Blume blüht, das ist nur ein Aspekt, der die Berner Klimaforscher interessiert.
Wann kommen die Zugvögel an? Wann haben die Säugetiere zum Beispiel, wechseln sie vom Winterfell zum Sommerfell? Wo gab es Überschwemmungen? Wann sind Stürme vorbeigezogen und welche Schäden haben sie hinterlassen?
Klimadaten sammeln im Internet. Das ist breit angelegte Grundlagenforschung mit Konzept.
Wir möchten dokumentieren, wie sich die Jahreszeiten manifestieren, also was man sieht. Aber wenn man das über mehrere Jahre hinweg dokumentiert, dass man auch die Veränderungen sieht.
Und da kommt das Massenmedium Internet gerade richtig.
Wenn wir mit mehr Leuten mehr Daten sammeln, haben wir eine bessere, flächendeckendere Dokumentation.
Fakten sind wichtig. Ist der Winter nun spät dran? Wird es früher Frühling? Wenn es ums Klima geht, wird heutzutage hitzig diskutiert. Da können auch Laien mithelfen, Klarheit zu schaffen.
Da können wir noch so viele Satelliten fliegen lassen. Da können wir noch so Hightech-Geräte machen. Es gibt gewisse Indikatoren in der Umwelt, die sich verändern und die wir mit unserem eigenen Auge und mit einem menschlichen Hirn hintendran beobachten müssen.
Citizen Science nennt das der Forscher. Bürgerwissenschaften, so sagt man dieser Methode, die es erlaubt, Laien mit Profiforschern zu verknüpfen.
Es ist einfacher jetzt mit Internet und Apps zu arbeiten als mit Postkarten und Bleistift.
Sagt Geograf Thies Ruttishauser von der Universität Bern und schließt seinen Internet-Eintrag über den blühenden Haselstrauch ab.
In einem zweiten Schritt kann ich ein Foto hochladen. Und zum Schluss ist natürlich wichtig, wann, dass dieser Strauch geblüht hat. Und das ist jetzt da der 25. Februar. Und dann abschicken, weg,
Der Bericht von Michael Salin. Und gleich ist es eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit der Religionslehrerin aus Deutschland, die 5 ihrer Schüler an den IS verloren hat und sich fragt, ob sie etwas falsch gemacht hat. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Für die Mietzinse in der Schweiz ergibt sich zurzeit grundsätzlich kein Anspruch auf Senkung. Der hypothekarische Referenzzinssatz bleibt bei 2%, wie das Bundesamt für Wohnungswesen bestätigt. In Deutschland ist der Prozess gegen den früheren Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati gegen eine Geldzahlung eingestellt worden. Edati hat zugegeben, Kinderpornografie aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Die irakische Armee und schiitische Milizionäre haben eine Offensive begonnen, um die Terrororganisation Islamischer Staat aus der Stadt Tikrit zu vertreiben. Im Einsatz sind auch irakische Kampfflugzeuge.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.